aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world. Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen Interessanten aus der Heimat und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Liedern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Indonesian Außenministerin fordert China auf, Frieden und Stabilität im Indo-Pazifik aufrechtzuerhalten. Verteidigungsminister Prabowo Subianto traf sich mit Geschäftsleuten in Paris und erörtert den Ausbau der Zusammenarbeit. Indonesian Finanzministerin Sri Mulyani betonte auf der COP 28 der G20 in Brasilien die Bedeutung des fiskalis makroökonomischen Mixes. Stellvertretender Minister für Kommunikation und Information Indonesiens würdigte die Rolle von RRI beim Aufbau des Vertrauens der Öffentlichkeit. Sechs Länder nehmen am Kulturfestival in Ost-Kalimantan teil. 94 Rennfahrer aus 14 Ländern nehmen an der ARRC Meisterschaft in Mandalika International Rennstrecke in Central Lombok, West Nusa Tenggara, teil. Hören Sie nun die Einzelnen. Die Indonesische Außenministerin Retno Marsudi forderte China auf, sich an der Warung von Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Indo-Pazifischen Region zu beteiligen. Dies sagte die Außenministerin am Freitag, den 26. Juli, bei der ASEAN-China-Postministerkonferenz PMC in Vientiane, Laos, ab. Sie fuhr fort, dass ASEAN einen positiven Beitrag zum Frieden, zur regionalen Stabilität und zum gemeinsamen Wohlstand geleistet habe. Nach der schriftlichen Erklärung des indonesischen Außenministeriums lud Retno Marsudi China ein, weiterhin die ASEAN-Zentralität und verschiedene ASEAN-Mechanismen zu unterstützen. Bei einem Treffen, an dem der chinesische Außenminister Wang Yi teilnahm, drückte Außenministerin Retno ihre Wertschätzung gegenüber Peking aus, weil es Bandung Spirit zu einer Referenz für die Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der Region gemacht hat. Darüber hinaus erörterte die Außenministerin Retno auch das Problem im Südchinesischen Meer, das weiterhin ein Stolperstein in den Beziehungen zwischen ASEAN und China darstellt. Die ASEAN-Außenminister betonten die Bedeutung der Umsetzung der Verhaltenserklärung DOC und des sofortigen Abschlusses der Verhandlungen über den Verhaltenskodex COC als Richtlinie für das Verhalten in Strategien gewesen. Retno Marsudi fort, Indonesiens Position sei konsequent, nämlich, dass alle Ansprüche friedlich durch direkten Dialog zwischen interessierten Parteien geklärt werden müssten. Dari Indonesische Verteidigungsminister Prabowo Subianto Trabzi am Donnerstag in 26. Juli Ortszeit mit den Französischen Geschäftswert getreten durch eine Reihe von Führungskräften größerer Unternehmen während einer Reihe von Besuchen in Paris. Verteidigungsminister Prabowo sondierte bei dem Treffen Möglichkeiten die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern auszubauen und zu verbessern. Der Leiter des Büros für Öffentlichkeitsarbeit des Generalsekretariats des Indonesischen Verteidigungsministeriums, Brigade General TNI Edwin Adrian Sumanta, erklärte am Freitag, den 26. Juli in Jakarta, dass es viele Möglichkeiten und Potenzial für eine engere Zusammenarbeit in verschiedenen Wirtschaftssektoren gebe. Edwin Adrian Sumanta sagte, dass dieses Treffen die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Frankreich stärken solle und positiv zur Entwicklung der beiden Länder beitragen könne. Die Indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati betonte bei der Konferenz der Parteien des UN-Kooperationsrahmens für den Klimawandel COP21 die Bedeutung der richtigen Mischung aus fiskalischer und makroökonomischer Politik zur Finanzierung des wirtschaftlichen Übergangs. Die Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati nahm am COP21 der Gruppe G20 Brazil Finance Track teil, der am Donnerstag, den 25. Juli in Rio de Janeiro, Brasilien stattfand. Zitiert von Antara am Donnerstag, den 25. Juli, aus dem offiziellen Instagram-Account @SM Indrawati erklärte Sri Mulyani Indrawati, dass auf dem COP21 der Gruppe G20-Treffen das Thema diskutiert wurde, sei wie nachhaltige Finanzierung verfügbarer, leichter zugänglich und erschwinglicher gemacht werden könne. Sri Mulyani als Co-Vorsitzender der Koalition der Finanzminister für Klimaschutz nahm als einer der Diskussionsteilnehmer an der Aktivität teil. Das Forum ist ein Forum für Finanzminister zum Austausch von Ideen, Wissen und Erfahrungen bei der Formulierung politischer Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels, insbesondere in Zeiten höherer globaler Zinssätze. Stellvertretender Minister für Kommunikation und Information der Republik Indonesien, Nezar Patria, würdigte die Rolle des indonesischen Staatsrundfunks RRI beim Aufbau des Vertrauens der Öffentlichkeit durch kritische Berichterstattung und die Darstellung öffentlicher Probleme und Bestrebungen. Dies wurde am Freitag, den 26. Juli, von Nezar Patria bei der Einführung der RRI Nachrichtenanwendung beim RRI Chefbüro in Jakarta zum Ausdruck gebracht. In seiner Rede brachte Nezar Patria auch zum Ausdruck, wie wichtig es ist, dass Wertversprechen von RRI als staatliche Medien sowie als professionelle Medien aufrechtzuerhalten, die weiterhin danach streben, Feedback zu erhalten und die Öffentlichkeit aufzuklären. Nezar Patria betonte auch, wie wichtig es für RRI ist, digitale Technologietrends zu verfolgen, um relevant zu bleiben und Informationen innovativer zu präsentieren, wie es bei der Entwicklung von RRI News und RRI Digital ist. Vertreter aus 6 Ländern, nämlich Bulgarien, Ägypten, Japan, Südkorea, Polen und den Vereinigten Staaten, nehmen an einem internationalen Kulturfestival mit dem Titel Os Borneo Internationales Folklore Festival in der Provinz Ost Kalimantan teil. Dieses Festival, das vom 25. bis zum 31. Juli dieses Jahres stattfindet, dient dazu, die internationale Kultur abzubauen und Ost Kalimantan und die Hauptstadt Nusantara vorzustellen. Dies wurde von der Regionalsekretärin der Provinz Ost Kalimantan, Sri Wahyuni, am Mittwoch in Samarinda erklärt. Sie hoffte, dass das Kulturfestival zu einem Forum für die Förderung und Erhaltung der Volkskunst werden würde. Sri Mulyani fügte hinzu, neben den Teilnehmern aus dem Ausland gebe es auch nationale Teilnehmer aus den Provinzen Sulawesi, Bangka Belitung, Jakarta, Central Sulawesi, North Kalimantan, Sulawesi, und die Sonderregion Yogyakarta. An dieser ersten internationalen Kunstveranstaltung nehmen Botschafter aus befreundeten Ländern teil. Insgesamt 94 Rennfahrer aus 14 Ländern starteten in der 4. Serie der Asiatischen Straßenrennmeisterschaft ARRC auf der Strecke Pertamina Mandalika International Rennstrecke in Central Lombok West Nusa Tenggara, NTB. Citit von Antara sagte der MGPA Hauptdirektor Priyandi Satria am Freitag, den 26. Juli, dass die ARRC-Rennfahrer diesen Freitag mit der Teilnahme an Trainingseinheiten begonnen hätten, bevor sie am 2. Tag in die Qualifikation und am 3. Tag in den Wettkampf einsteigen. Die 94 Rennfahrer aus 14 Ländern kommen aus Australien, Deutschland, Hongkong, Indonesien, Indien, Japan, Korea, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Thailand, China, Vietnam und Jemen. Indonesien entsendet zu dieser Meisterschaft 36 junge Rennfahrer, die Mitglieder von 14 Rennteams sind. Zuvor sagte Stefan Tettender, Generalmanager von The Mandalika Ahmad Hussein, dass die ARRC Meisterschaft dieses Jahr ein Medium werden könne, dass den Tourismus in West Nusa Tenggara weltweit fördere und gleichzeitig Indonesien Position als wichtigstes Reiseziel für weltweite Motorsportrennen stärke. Liebe Hörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.677,1 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.445,3 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 16.290 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 68 bis 84%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Interessantes aus der Heimat. Bei diesem Programm geben wir Ihnen interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen. Die erste Nachricht kommt aus Kutai Kartanegara aus Kalimantan. Das Mulawarman Museum in Ost-Kalimantan veranstaltet vom 20. bis 26. Juli 2024 in Tenggarong des Bezirks Kutai Kartanegara eine Ausstellung traditioneller indonesischer Musikinstrumente. Der Verwaltungsleiter des Mulawarman Museums, Sugiono in Kutai Kartanegara, sagte am Dienstag, dass das Mulawarman Museum dieses Jahr eine Ausstellung traditioneller indonesischer Musikinstrumente veranstaltet, die den Reichtum der indonesischen Kultur anhand der von unseren Vorfahren geerbten ethnischen Musikrichtungen zeigt. Im Zufolge ist diese Ausstellung eine großartige Gelegenheit für Ost-Kalimantan, die lokale Kultur und den Tourismus zu fördern, sowie ein Treffpunkt für Museumskuratoren aus ganz Indonesien. Sugiono sagte, dass diese Ausstellung nicht nur ein Ort zur Präsentation von Musikinstrumenten sein würde, sondern auch verschiedene andere Aktivitäten wie Workshops, Musikwettbewerbe und traditionelle Sportexpeditionen umfassen würde. Die nächste Nachricht kommt aus Surabaya, Ostjava. Insgesamt 330 Brautpaare nahmen am Dienstagnachmittag am Mass Wedding Isbat Grand Reception teil, der von der Stadtverwaltung von Surabaya, von der Vorderseite des Jugendhallenbereichs oder der Jalan Yosudarso bis zum Taman Surya im Rathaus veranstaltet wurde. Die Mehrheit der Hunderten von Brautpaaren trug Kebaya-Anzüge, wobei die dominierenden Farben weiß, schwarz und gold waren. Der Leiter des Bevölkerungs- und Zivilregistrierungsdienstes der Stadt Surabaya, Edi Kristianto, sagte, der Karneval sei eine Reihe von Feierlichkeiten, die sich an Braut und Bräutigam richteten. Er erklärte, dass die Zahl der Brautpaare, die an der diesjährigen Veranstaltung teilnahmen, im Vergleich zu der im Jahr 2023 gestiegen sei. Alle Teilnehmer, sagte Edi Kristianto, hätten eine Entscheidung des Religionsgerichts erhalten und seien auf der Grundlage des Ehegesetzes rechtmäßig Ehemann und Ehefrau. Die letzte Nachricht kommt aus Muaro Jambi, Provinz Jambi. Das Ministerium für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie arbeitet mit einer Reihe von Parteien zusammen, um die Erhaltung des Reichtums und des kulturellen Erbes von Jambi in Form von Lebensmitteln zu stärken. Dies ist eine der Bemühungen zur Wiederbelebung des nationalen Kulturerbes Muara Jambi. Das Ministerium für Bildung und Kultur arbeitet mit Jafara und Food Artists zusammen, um die seit Jahrhunderten bewahrten historischen und kulturellen Werte durch das mehr als 1300 Jahre alte gastronomische Erbe der Gegend rund um den Tempel wieder zu bereichern. Der Leiter des Kulturerhaltungszentrums von Jambi, Agus Widiatmoko, sagte, dass sich die Revitalisierung des Gebiets nicht nur auf die physische Restaurierung des Tempels konzentriert, sondern auch die lokale Kultur erhält und bereichert. Seiner Meinung nach verfügt Jambi über einen Reichtum an Nahrungspflanzen, sodass die Menschen keine Lebensmittel mehr importieren. Dies sei es, was es ermögliche, die kulinarischen Köstlichkeiten von Jambi sowohl in Form von täglichen Nahrungsmitteln als auch in Form von Medikamenten und Getränken optimal zu nutzen. Dieser gastronomische Reichtum sei neben dem natürlichen Reichtum in Form von Sümpfen, Bergen und Naturlandschaften ein bedeutendes kulturelles und historisches Erbe, sagte er. Agus Widiatmoko hofft, dass diese Initiative das kulturelle Erbe bewahren und den Besuchern gleichzeitig interessante Erlebnisse bieten kann. Liebe Zuhörer, das war Interessantes aus der Heimat.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Interessantes aus der Heimat. Der erste Bericht kommt aus dem Bezirk Südbanka auf den Banka Belitung Insel. Die Regierung des Bezirks Südbanka in der Region Banka Belitung Insel veranstaltete einen Wettbewerb zum Aufreihen gelber Kokosnussblätter, damit die Tee verurteilte Kreativität von Generationen nicht durch die Zeit zerstört wird. Der Leiter des Kultur- und Bildungsamtes von Südbanka, Elvan Rulyadi in Tobuali, sagte am Donnerstag, den 25. Juli, dass das Aufreihen gelber Kokosnussblätter bei Hochzeiten in der Gemeinde zu einer Tradition und Kultur sei. Seiner Meinung nach birgt das Aufreihen gelber Kokosnussblätter kulturelle Sätze, denn darin stecken Werte der gegenseitigen Zusammenarbeit, Freundschaft, Kreativität und traditionelle Werte einer Region. Er sagte, dass der Wettbewerb zum Aufreihen von Kokosnussblättern zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit den malaysischen traditionellen Institutionen und dem Südbanka Kunstrates stattgefunden habe. Elvan hofft, dass dieser Wettbewerb zum Aufreihen von Kokosnussblättern eine Motivation für andere Dörfer werden kann. Die Kultur der gelben Kokosnussblätter bei Hochzeiten zu bewahren. Der nächste Bericht kommt aus Zentraljava. Der Sprecher des Forschungszentrums für prähistorische und historische Archäologie der Nationalen Forschung und Innovation Agentur BRIN, Priyad Nohadi, sagte am Donnerstag, den 25. Juli, in einem Seminar über menschliche Spuren und austronesische Kultur in Nusantara, Indonesien, dass es eine megalithische Zivilisation gab, das von Vorfahren religiöser Großmütter stammte, die rund um den Berg Selamat in Zentraljava lebten. Hadi erklärte, dass dies durch die Existenz einer Art Muster aus der Megastätte bewiesen wurde, bei der es sich um eine Art Ordnung großer Steine handelt, die im Gebiet des Berges Selamat gefunden wurde. Obwohl die megalithische Anlage nicht auf dem Gipfel platziert ist, so Hadi wurden die Kultgebäude damals einfach so platziert, da sie zum Gipfel des Berges ausgerichtet sind. Er sagte weiter, dass die Entdeckung von 70 megalithischen Städten in der Gegend des Berges Selamat ein Beweis dafür sei, dass sie die megalithische Kultur weit entwickelt habe und von den Menschen, die zu dieser Zeit an diesem Ort lebten, angenommen wurde. Wie fort, die damaligen Einheimischen trannten auch die Wohn- und Kutstätten, was durch die Entdeckung von 231 Menhiren an megalithischen Städten auf dem Berg Selamat gekennzeichnet ist. die in drei Gruppen unterteilt wurden, nämlich wenn hier an Grabstätten, Kultstätten und in Wohngebieten. Der letzte Bericht kommt aus Makassar, Südsulawesi. Mehrere Stadtvertreter nahmen am 24. Juli an der Eröffnung des 8. Makassar Internationalen Festival und Forums oder FA Makassar teil, bei dem verschiedene Kunst- und Kulturdarbietungen im Losari Strand von Makassar stattfanden. Die dabei anwesenden Vertreter von einigen Ländern waren Malaysia, die Vereinigten Staaten, Singapur, die Philippinen, Japan, Australien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Brunei Darussalam, Indien und Paris. Zu diesem Event kamen auch Stadtvertreter des Generalkonsulats in Indonesien, darunter das US-Generalkonsulat aus Surabaya und das australische Generalkonsulat in Makassar. Der amtierende Gouverneur von Südsulawesi, Professor Judan Arif Pakruoh, lud bei der Eröffnung dieses Festivals und Forums ausländische und inländische Gäste ein. Sie du dieses Event am Wirtschaftswachstum der Stadt Makassar zu beteiligen. Das war Interessantes aus der Heimat.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 27. Juli. Wir beginnen unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem historischen Ereignis am 27. Juli 1953, an dem der Koreakrieg endete. Das Waffenstillstandsabkommen, das den Koreakrieg beendete, wurde am 27. Juli 1953 in Panmunjom, der Korea-Halbinsel, unterzeichnet. Südkorea und die Vereinigten Staaten mit Nordkorea und China, die zwei Seiten im Krieg waren, hatten vereinbart, den Waffenstillstand auszurufen. Der Präsident von Südkorea, Syng Man Rhee, lehnte es ab, es zu unterzeichnen. Er versprach jedoch, das Waffenstillstandsabkommen zu beachten. Zitiert von der offiziellen Seite der US-Nationalen Verwaltungsstelle für Archivgut und Unterlagen, ist einer der Inhalte des Abkommens die Einrichtung einer militärischen Waffenstillstandskommission und anderer Gremien, die jede Verstoße diskutieren und die Einhaltung der Waffenstillstandsbedingungen sicherstellen sollen. Wir kommen jetzt zum 27. Juli 1996, an dem sich der größte Unruhe in Jakarta ereignete. Die Unruhe vom 27. Juli 1996 war ein Aufstand, der als interner Konflikt innerhalb der Demokratischen Partei Indonesiens begann. Dieses Ereignis wird auch mit Kuda Tuli, sogenannte Kerusuhan 27 Juli, bekannt. Was für die Unruhe vom 27. Juli steht. An diesem Tag wurde das Büro des Zentralvorstands der Demokratischen Partei Indonesiens PDI an der Jalan Diponegoro, Jakarta, gewaltsam besetzt. Der Kuda Tuli-Vorfall wird sogar als eines der dunkelsten Ereignisse in der Geschichte der Demokratie bezeichnet, insbesondere im Hinblick auf den Dualismus der politischen Parteien in Indonesien. Zuvor hatte sich die PDI fast ein Jahrzehnt lang in einem internen Konflikt befunden. Der Beitritt von Megawati zur PDI im Jahr 1987 verunsicherte viele Parteien, insbesondere die Regierung der Neuen Ordnung. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis am 27. Juli, dem Nationalen Flusstag. Seit 2011 feiert Indonesien jährlich am 27. Juli den Nationalen Flusstag. die Einführung des nationalen Frühstages geht auf die Regierungsverordnung Nummer 38 von 2011 über Flüsse zurück. Wie Indonesia.go.id zitiert, hofft man, dass die Menschen durch den nationalen Frühstag mehr auf die Sauberkeit und Nachhaltigkeit der Flüsse in Indonesien achten werden. Außerdem soll der nationale Frühstag die Regierung bei der Heilung und Wiederherstellung beschädigter und verschmutzter Flüsse in Indonesien unterstützen. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart von Voice of Indonesia.
Oh, tetaplah
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Indonesien strebt wettbewerbsfähige und nachhaltige Industriegebiete an. Die indonesische Regierung ist weiterhin bestrebt, verschiedene Herausforderungen in der Weltwirtschaft zu meistern, indem sie die Leistung strategischer Sektoren, einschließlich Industriegebiete, stärkt. In den letzten 50 Jahren haben Industriegebiete eine entscheidende Rolle gespielt, indem sie große Investitionen angezogen, Millionen von Arbeitsplätzen geschaffen und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum vorangetrieben haben. Dies teilte der koordinierende Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto am Freitag, den 26. Juli, der Presse mit. Im Einklang mit der globalen Herausforderung der Umsetzung einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Industrie konzentrieren sie Industriegebiete nun auf die Entwicklung von Smart Eco Industrial Park der vierten Generation von Industriegebieten. Dieses Konzept legt Wert auf nachhaltige Entwicklung, Kreislaufwirtschaft und grüne Industrie in Kombination mit fortschrittlicher Technologie. Airlangga Hartarto betonte außerdem, wie wichtig es sei, die Wettbewerbsfähigkeit der Investitionen angesichts des intensiven globalen Wettbewerbs zu steigern. Dies teilte Minister Airlangga am Donnerstag, den 25. Juli, anlässlich des 36. Jahrestages des Verbandes der Industriegebiete HKI und der Buch Präsentation mit dem Titel Der 50-jährige Weg der Industriegebiete zum Aufbau der Nation mit. Er sagte, dass Industriegebiete voraussichtlich in der Lage sein werden, Herausforderungen wie technologische Veränderungen und die Notwendigkeit, die Qualität der Menschenressourcen zu verbessern, zu bewältigen. Eines der Industriegebiete, von dem erwartet wird, dass es die Wettbewerbsfähigkeit Indonesiens auf globaler Ebene steigert, ist das Industriegebiet Batang in Zentraljava. Diese Hoffnung äußerte Präsident Joko Widodo bei der Einweihung der integrierten Industriezone Batang am Freitag. Der Präsident betonte, dass die Entwicklung der integrierten Industriezone Batang nicht nur neue Arbeitsplätze für die Menschen vor Ort schaffen, sondern auch die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Indonesiens auf globaler Ebene steigern werde. Der Präsident wies seine Mitarbeiter außerdem an, weiterhin im regionalen Marketing aktiv zu sein. Zitat von presidential.co.id sagte der Präsident, dass die integrierte Industriezone Batang mehr als 250.000 Arbeiter beherbergen werde und Investitionen in Höhe von 14 Millionen Rupiah eingebracht habe. Der Präsident ist auch optimistisch, dass die Existenz dieses Industriegebiets zu einem großen Anziehungspunkt für ausländische Investoren werden wird. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Voice of Indonesia.
Sie sind auch bei uns. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Indonesien besitzt so viele touristische Destinationen, die verschiedene Arten der Schönheit für die Besucher bieten. einer der Orte, die gewählt werden können, ist der Bezirk Kudus in Zentraljava, da Kudus Reiseziele in Form des Wasserfalls besitzt. Einer von denen ist der Wasserfall Montel. Der Wasserfall Montel liegt an der Grenze zwischen dem Japandorf und Cholodorf im Bezirk Kudus, Zentraljava. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Nuance im Gebiet des Wasserfalls Montel ist ziemlich ruhig. Dieses Reiseziel befindet sich im Hochlandgebiet, nämlich im Berg Muria, sodass die Atmosphäre cool ist und zusätzlich mit den vielen Bäumen um den Wasserfall, der eine Höhe von etwa 50 Meter hat. Um den Standort des Wasserfalls Montel zu erreichen, müssen Touristen ca. 500 Meter oder 10 Minuten vom Haupteingang aus zu Fuß gehen. Auf dem Weg zum Wasserfall müssen die Besucher eine steilen Fahrt durchgehen. Aber machen Sie sich keine Sorgen, denn Sie werden mit dem Ausblick von Bäumen und der Seelenruhe der Hänge von Muria verwöhnt. Außerdem können Sie die Landschaft der Kaffeeplantagen von Muria links und rechts des Weges genießen. Touristen, die nicht zu Fuß gehen können, können ein Motorradtaxi, sogenannte Ojek, für etwa 15.000 Rupiah verwenden. Liebe Zuhörer, wenn Touristen auf den Montel-Wasserfall ankommen, der ein einzelner Wasserfall ist, werden sie sofort von der Naturschönheit verwöhnt. Die Touristen können im Wasserfall baden. Das Wasser ist sehr klar und sauber und fließt zwischen den hoch aufragenden Felsen an den Hängen des Muria-Berges. Das Becken, in das das Wasser fällt, ist nicht zu groß, aber es macht trotzdem Spaß, im Wasser zu baden und zu spielen. Vor allem gibt es um den Wasserfall viele Umkleidekabinen und Verkaufsstände, sodass die Touristen nach dem Bad im Wasserfall Montel nach Herzenlust an den Ständen rund um den Wasserfall Schmecks genießen können. Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt verschiedene Versionen über den Ursprung der Namen des Wasserfalls Montel. Einige glauben, dass Sunan Muria, einer der 9 heiligen islamischen Figuren Javas, Wali, den Islam in der Gegend des Muria-Berg verbreitete. Sunan Muria verbrachte die Zeit damit, sich auszuruhen und zu baden. Aber es gab jemanden, der später oder in der lokalen Sprache Motil-Motil genannt wurde. Das Wort Motil ist der Ursprung des Wortes Montel, das bis heute bekannt ist. Eine andere Version sagt, als er auf den Berggipfel gehen wollte und zu Fuß den Standort des Wasserfalls fand, die in der lokalen Sprache Montel heißt. Deshalb wurde der Wasserfall Montel-Wasserfall genannt. Das war Wunderbares Indonesien. Wir werden uns zur gleichen Zeit und Frequenzen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm dies und das, indem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Unser Programm des UNDAS berichtet Ihnen heute über die Errungenschaft einer indonesischen Studentenmusikeinheit auf internationaler Ebene. Voca Erudita Nam Am Internationalen Chorwettbewerb Musica Orbis Prague Festival in Prague, Tschechische Republik am 29. Juli 2024 und am 58. Internationalen Chorwettbewerb im Spital an der Drau, Österreich am 5. Juli und 6. Juli 2024 teil. Voca Erudita von der Universität UNS vertrat Indonesien und war als Gelungen in beiden Wettbewerben 5 Preise zu gewinnen. Voca Erudita wurde Gewinner des Folklore-Repertoires Gemischter Chor, Gewinner des Geistlichen Repertoires Gemischter Chor und großer Champion beim Festival Musica Orbistra. Außerdem wurde Voca Erudita beim 58. Internationalen Chorwettbewerb im Spital an der Drau, einen Bundesstaat Kärnten, Österreich, vom 4. bis zum 7. Juli 2024 als Sieger in der Kategorie Chorwerk klassische und moderne Chorwerke und als zweiter Preisträger in der Kategorie Volkslieder ausgezeichnet. Liebe Zuhörer, der Ausbilder von Voca Erudita Pringo Video Laksono sagte, dass Musica Orbis Prague Festival ein Festivalwettbewerb sei, der veranstaltet wird, um die Kunst zu würdigen, insbesondere im Bereich der Chöre und Orchester aus der ganzen Welt. Zusammen mit 18 Teilnehmern aus 16 verschiedenen Ländern hatte Voca Erudita die Gelegenheit, ihr Talent im Prager Konservatoriumssaal zu zeigen. Voca Erudita hat 3 Lieder, Lancang Kuning aus der Provinz Riau, arrangiert von Mahardika Simbolon, Gayatri aus Bali, arrangiert von Bagus S. Utomo, und Yamko Rambeyamko aus Papua, arrangiert von Agustinus Bambang Jusana, Forgive You. Die Lieder wurden mit Leidenschaft und Begeisterung vorgetragen und hinterließen bei den Zuhörern einen wunderbaren Eindruck. Beim 58. Internationalen Chorwettbewerb im Spital an der Drau sang der Voca Erudita Chor das klassische Lied O Rossignol von Monteverdi und Give Us Peace von Nana Forte. In der Kategorie Freies Lied sang der Chor O Magnum Mysterium, arrangiert von Javier Busto und Haya von Karin Rehnquist. In der Folklore-Kategorie sang Voca Erudita Hela Rotan, Lancang Kuning, und Gayatri aus Bali. Diese Volkslieder wurden mit lebhaften Bewegungen und Requisiten vorgetragen, die die Aufführung unterstützten. Die Kombination zwischen der Choreografie und den interessanten Stimmen zog die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich, das nach dem Auftritt von Voca Erudita nicht mit Applaus aufhörte. Um an den beiden Wettbewerben teilzunehmen, entsandten Voca Erudita 37 Sängerinnen und Sänger, wie Studenten aus Java, Sumatera, Nusa Tenggara und Papua sind. Auf ihrer Reise wurde das Wettbewerbsteam von Pringo Widyo Laksono als Ausbilder, einem Beamten und 2 Dirigenten, nämlich Redi Sabtono und Ardiandika Adyatma, begleitet. Pringo Widyo, der Betreuer von Voca Erudita UNS, brachte seinen Stolz und seine Begeisterung über Auftritte von Voca Erudita zum Ausdruck. Die Vorbereitung für diesen europäischen Wettbewerb dauerte 5 Monate und wurde von allen Beteiligten unterstützt, insbesondere von Eltern, Spendern, Sponsoren und der UNS. Dies unterstützte Voca Erudita den Wettbewerb in Europa zu siegen. Pringo gab bekannt, dass er stolz auf diese Leistung und die Wertschätzung ist, die Voca Erudita UNS gegeben wurde. Das war dies und das.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Liebe Liebe Musikhörer von Voice of Indonesia, heute stellen wir Ihnen ein Kronchonglied von Afifah mit dem Titel Sekecewa Itu vor. Das Lied, das von Angga Chandra komponiert und populär gemacht wurde, wurde am 23. November 2023 veröffentlicht. Dieses Lied ist eine Repräsentation des nicht gewürdigten Liebesopfers und der großen Enttäuschung von einer Geliebten betrogen worden zu sein. Das Lied beschreibt die maximalen Bemühungen, die der Liebhaber gemacht hat, um die Beziehung aufrecht zu erhalten. Alle Opfer und die ganze Liebe sind für den Partner nicht genug. Und endlich unterscheidet er sich, Verrat zu begehen. Liebe Zuhörer, hier ist Afifah mit dem Lied Sekecewa Itu oder Tief Enttäuscht. Viel Spaß beim Zuhören. OP, tolong masukkan lagu dari Afifah judulnya Sekecewa Itu.
Semuanya.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle der 1325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Likes und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.